Der Wohlstandsbildner Podcast als Fortsetzung der Reihe Wohlstandsbildung in Krisenzeiten einer Pandemie. Heute Teil 3.0 mit Andreas Ocker und dem bekannten Satz: Der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Einem Zitat, das sich in dieser Episode aber nicht nur auf zwei Wundermittel für die Gesundheit bezieht, sondern auch auf die Plattform, die viele für die Quelle der bestmöglichen Geldvermehrung halten: die Börse. Le microbe n'est rien, le terrain c'est tout. Dieser Spruch ist nicht von Louis Pasteur, diesem französischen Mikrobiologen, dem wir pasteurisierte Milch und Desinfektionsmittel verdanken. Nein, er ist von seinem Gegenspieler Claude Bernard. Und wer sich mit dem beschäftigt, dem drängt sich früher oder später eine beunruhigende Vermutung auf, nämlich, dass unsere gängige Auffassung von Infektionen durch Viren oder Bakterien einem großen Irrtum unterliegen könnte. Mir als ehemaligen Therapeuten fällt jedenfalls in Corona-Zeiten auf, alle Welt spricht von einem Impfstoff, der uns von der großen Virusplage befreit und der in so manchem Auge auch schon leuchtende Dollarzeichen aufblitzen lässt. Nicht nur in dem von Donald Trump. Und man spricht von Quarantäne, Abstand, Ausgangssperre, Mundschutz und Desinfektion. Denn eins ist klar: die Mikrobe, der Erreger, ist der Feind. Und wenn wir den vernichten, dann geht's uns gut und alles kommt wieder ins Laufen. Ganz ehrlich, in Anlehnung an die Erkenntnisse von Claude Bernard scheint mir das ein etwas unvollständiges, wenn nicht sogar ein antiquiertes Bild zu sein. Der alte Chinesenführer Mao Zedong hat 1958 geglaubt, sein Land mit einem, ich zitiere, großen Sprung nach vorn bringen zu müssen und hat in Spatzen eine von vier Plagen ausgemacht, die unbedingt ausgerottet werden muss. Alle Chinesen, und das waren damals schon ganz schön viele, haben jetzt also im Staatsauftrag Spatzen gekillt. Und nach wenigen Tagen gab es dann auch keine mehr. Pech nur, dass Spatzen wichtige Insektenjäger sind und mit Vorliebe Heuschrecken vertilgen. Einen Sommer später haben Heuschreckenplagen den Himmel Chinas in Nacht getaucht und entsetzliche Hungersnöte übers Land gebracht. Mit Millionen Toten, weil die Heuschrecken absolut alles gefressen haben, was Pflanze war. Und irgendwann musste sogar der ja sonst unfehlbare Mao zugeben, dass das mit der Spatzenausrottung vielleicht keine so gute Idee war. Was die Fokussierung auf Vernichtung und Ausrottung angeht, sehe ich im Spatzen unserer Zeit das Coronavirus. Wir sind doch ständig von Viren umgeben. Sie sind immer auf uns, in uns und um uns herum. Doch dieses eine Virus ist jetzt zur Zielscheibe geworden. Und ja, vielleicht ist es auch mutiert und für ein geschwächtes Immunsystem eine Gefahr. Und da mag dann ein Impfstoff Sinn machen für Menschen ohne Abwehrkraft. Aber mir geht es darum, worauf konzentrieren wir uns hauptsächlich? Auf die Bekämpfung des Virus oder auf die Stärkung des Milieus, also in dem Fall auf unser Immunsystem? Und wenn angenommen 1% aller Erkrankten sterben, überleben doch 99% derzeit ohne Impfstoff und die allermeisten davon auch ohne intensivmedizinische Behandlung. Der am Ende alles entscheidende Faktor, also mit dem Virus klarzukommen, ist, ohne und später auch mit Impfstoff, kann unser Immunsystem das Virus abwehren. Schafft das unsere größte Schutzmacht in einer Welt, die ohne Keime gar nie existieren würde. Nun, die Schulmedizin ist ja eine wahrlich oft im Dunkeln herumstochende Disziplin, aber selbst bei ihr gibt es anerkannte, hocheffiziente und gesunde Methoden, das Immunsystem zu stärken und aufzurüsten. Und wir hätten auch die Mittel dafür im Land und die meisten wären sogar billig. Aber der Großteil bevorzugt was? Einen Impfstoff herbeizusehen, das Medikament, die Erlösung, und in Talkshows wird über nichts anderes gesprochen. Denn das ist die, wie ich schon in einer früheren Episode dieser Reihe erwähnt habe, die Methode: Materie erschafft Materie. Das Gute besiegt das Böse und ein Mann aus Amerika, der sich von Fastfood ernährt und wahrscheinlich nicht einmal weiß, was ein Immunsystem ist, der richtet jetzt begehrliche Blicke auf ein Tübinger Impfstoffunternehmen. Denn wenn ein Impfstoff zugelassen wird, dann ist das ja das ganz große nächste profitable Ding, quasi die siebenbändige Harry Potter-Reihe der Pharmabranche. Wie auch immer, dem Milieu, diesem ordnenden und schützenden Immunsystem, wird nicht die Bedeutung beigemessen, meiner Meinung nach, das es verdient hätte. Und weil ich weiß, dass dieser Podcast gerade eher wie eine Gesundheitsbildner und weniger wie eine Wohlstandsbildner-Sendung klingt, komme ich auch gleich zum Thema Börse, die ja mit größten Verlusten realisiert, dass sie mal wieder Milieu und Erreger verwechselt hat. Doch man möge mir jetzt noch kurz die Reminiszenz an mein früheres Therapeutenleben nachsehen. Ebenso meine Begeisterung für Wohlfühlbildung, die gewiss aus starken Finanzen besteht, aber eben auch aus einer starken Gesundheit. Denn alles Geld macht keinen Spaß, wenn die körperliche Vitalität fehlt, um das Geld auch mit Lebensfreude auszugeben. Und deshalb will ich zwei Wundermittel für unser Immunsystem vorstellen. Eins davon ist eine Expertenempfehlung, die ich aber für mich selbst noch nicht eingesetzt habe. Und dabei handelt es sich um ein Mittel, das man kaufen kann und dessen Tipp ich über einen Osteopathenkollegen bekommen habe. Sein Sohn war nämlich zum Skifahren im mittlerweile legendären Ischgl in Tirol. Und kaum zu Hause angelangt, haben ihn wohl wirklich schwere Grippesymptome niedergestreckt. Auf den Coronavirus wurde jetzt nicht getestet, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es etwas damit zu tun haben könnte. Aber wie auch immer, in jedem Fall war sein Immunsystem in einen schweren Kampf verwickelt. Der Osteopath gab ihm dann dreimal täglich 10 Tropfen einer Tinktur der Pflanze Artemisia annua. Das ist der einjährige Beifuß, ein Korbblütler. Und der steht für die Beseitigung von Giftstoffen im Gewebe, soll Pilze, Bakterien und Viren damit ihre Lebensgrundlage entziehen. Und kaum eingenommen, wurden die Symptome des Sohnemanns wohl stündlich besser. Nach 3 Tagen war er wieder komplett hergestellt. Ich gebe diesen Hinweis nur nach Hörensagen weiter, weil ich den Osteopathen seit vielen Jahren als einen der besten Heilkundigen im Land kenne, der übrigens keine neuen Patienten mehr nimmt, weil er schon mit dem bestehenden Fall mit Kindern ausreichend zu tun hat. Also mich nach seinem Namen zu fragen, ist zwecklos. Aber auf so eine Koryphäe zu hören, hat mir noch nie geschadet und entsprechend habe ich mir die nicht ganz günstigen Tropfen im Internet für den Ernstfall besorgt. Wenn ich sie an mir oder an jemandem aus meiner Familie ausprobieren konnte, werde ich es euch wissen lassen. Und bis dahin ist es jetzt nur ein Tipp, den ihr natürlich vor der Anwendung mit eurem Arzt, Heilpraktiker und Apotheker besprecht. Nun, zu einem meiner 4 oder 5 favorisierten Wundermittel, die ich selbst immer wieder kurweise einsetze. Es ist nicht nur ein heftiger Immunsystem-Booster, sondern reinigt auch unsere Gefäße, entspannt das Herz-Kreislauf-System, harmonisiert den Blutdruck, versorgt uns mit seltenen Nährstoffen, steigert die Leistungsfähigkeit und hat viele, viele andere segensreiche Wirkungen. Es schmeckt zuerst ganz schön ungewohnt, aber nach einiger Zeit richtig gut. Die Herstellung kostet fast nichts außer Zeit. Und die haben ja im Moment viele. Von Nebenwirkungen weiß ich nichts, aber ganz viel weiß ich über positive Effekte. Und natürlich ist auch dieses Wundermittel nur auf eigene Verantwortung einzunehmen, am besten in Absprache mit einem, der etwas von der Sache versteht. Und bitte nicht überdosieren, denn viel hat noch selten viel geholfen. Und das Ganze geht so. Für rund 1 Liter von diesem Wunderextrakt nehme man 30 Knoblauchzehen. 6 größere Zitronen aus biologischem Anbau, am besten Demeter-Anbau. Dazu 1 Liter Wasser, einen gehäuften Löffel Kurkuma, auch Gelbwurz genannt, und ein Stück geschälten Ingwers in der Größe, ja so, einer großzügigen Fingerspitze. Die Zitronen werden jetzt mit etwas Spülmittel gut gewaschen und mitsamt der Schale, also komplett, geviertelt und kommen zusammen mit den Knoblauchzehen, dem Ingwer und dem Kurkuma in einen Mixer, der allerdings über eine gewisse Power verfügen sollte, also mit einem Zauberstab ist da nichts zu machen. Die Zitronen halten zwar viel Wasser, aber um dem Mixer die Arbeit etwas zu erleichtern, würde ich von dem Liter Wasser 1 Glas dazu tun. Jetzt wird alles gemixt, bis wir eine intensiv gelbliche, dickflüssige Substanz haben. Und die kommt jetzt in einen Kochtopf und wird zusammen mit dem restlichen Wasser erhitzt, bis die Flüssigkeit so heiß ist, dass sie knapp vor dem Blubbern sticht. Dann alles abkühlen lassen, halbe Stunde vielleicht. Und jetzt braucht es etwas Geduld für das Abseihen. Erst mit einem groben Sieb und danach mit einem feineren, bis immer noch ein sehr sämiger, aber schon deutlich dünnflüssigerer Saft übrig bleibt. Den in eine saubere Flasche abfüllen und jeden Tag ein Schnapsglaserl, davon trinken Kinder etwas weniger. Ich nehme es meist vor dem Mittagessen als Aperitif. Und in der jetzigen Zeit, wo wir eh Abstand voneinander halten sollten, da dürfte auch der leichte Knoblauchduft keine Rolle spielen, zumal, erstaunlicherweise, er überhaupt nicht ausgeprägt ist, wahrscheinlich wegen der Verbindung mit den Zitronen. Ich würde einen Liter pro Person im Haushalt herstellen und der reicht dann für 14 Tage. Und das ist eine heftige Aufrüstung unseres Immunsystems und versetzt unser gesamtes Milieu in einen Zustand, der Mikroben aller Art weniger Kontaktfläche bietet. Okay, jetzt zurück zur Wohlstandsbildung und zu einer Plattform, die ich vor vielen Jahren mit wehenden Fahnen verlassen habe. Reden wir über die Börse. Der normale, durchschnittliche Finanzberater von heute, und dabei schließe ich auch alle Medien- und Finanztipp-Plattformen im Internet mit ein, all die sind bis heute ziemlich oder maximal zweidimensional geworden. Die eine Dimension ihrer Geldstrategie nennt sich Immobilie und Staatsanleihe und die andere nennt sich Börse. Den konservativen, also sicherheitsorientierten Part spielen die Immobilien und Anleihen. Die Börse soll für die Renditen sorgen. Ja, ist aber schon mehr spekulativ und um diesen spekulativen Charakter etwas zu reduzieren und vielleicht auch um die eigene Ratlosigkeit zu reduzieren, stürzt man sich jetzt auf ETFs, den heiligen Gral der Schutzsuchenden und Sicherheitsbedürftigen in einer aus den Fugen geratenen Finanzwelt. Ja, Potzblitz! Jetzt sind wir wieder beim Thema ETFs, das ich eigentlich zu langweilig finde, um mich darauf einzuschießen. Aber tut mir leid, alle Welt spricht mich drauf an und hat es im Portfolio. Und für die Masse der Anleger repräsentieren ETFs mittlerweile das gesamte Börsengeschehen. Und da heißt es dann vollmundig, ja, die ETFs, die sind ja so breit gestreut und bilden ganze Märkte ab. Da bist du langfristig auf der ganz sicheren Seite. Und ewiges Wachstum mit steigenden Kursen ist ja mehr oder weniger garantiert, wenn man es nur langfristig sieht. Ewiges Wachstum. Aha. An der Börse wünscht man sich das, was man auf der körperlich-zellulären Ebene Krebs nennen würde. Der Krebs der Börse ist das Lebenselixier der von ihrer Riester-Rente enttäuschten. Nun denn, sie haben ja ihre Berechtigung, die ETFs. Einzelne Börsentitel im Portfolio sind schon eher was für Profis, da muss man wissen, in was man investiert. Da fährt der Massenanleger, der sich mit der Börse nicht beschäftigen will, als Trittbrettfahrer ganzer Märkte sicherlich besser. Denn dann, das wird ihm zumindest suggeriert, ist er ja gewissermaßen an der ganzen Welt beteiligt, denn die Börse als Weltmarkt ist doch das wirtschaftliche Milieu, das uns umgibt und ausmacht. Ist das wirklich so? Alle, die mit ETFs und anderen Börsenwerten unterwegs sind, wissen jetzt in Corona-Zeiten, das ist eine Illusion. Denn auch ein Weltmarkt ist nur der Teil eines größeren Ganzen. Selbst ganze Indizes mit Hunderten von Unternehmen sind eben nicht das Milieu, sondern nur eine größere Mikrobe in vielfältiger Erscheinungsform. Das eigentliche Umfeld heißt Finanzsystem. Und über dem Finanzsystem steht noch etwas Größeres, nämlich das Leben. Mit all seinen unverschämten Unwägbarkeiten wie Zinsentscheidungen der Zentralbanken, Handels- und Zollkriege, ja Kriege und diplomatische Scharmützel sowieso, der Ölpreis, Regierungswechsel, Haushalts- und Arbeitsmarktbilanzen, die Höhe der Inflation, Anschläge von religiös Radikalen, die meistens irrwitzig sinnlosen und peinlichen Tweets amerikanischer Präsidenten, Massenpsychologie und Hysterie und neuerdings sogar Pandemien und dann noch durch Viren, für die es kein Heilmittel gibt. Und all das ist das Umfeld, von dem die Weltmärkte und Börsen jede Stunde beeinflusst und torpediert werden. Tja, und nun haben wir da ein zutiefst ausgehöhltes, von allen, ja man muss schon sagen, menschenfreundlichen Werten entfremdetes Finanzsystem und wir haben dann noch das ganze Leben drumherum. Und diese beiden Instanzen, Finanzwelt und Leben, geben den Börsen ihre Existenzgrundlage. Und jetzt mal ehrlich, ist die Börse wirklich die Grundlage, Quelle und das einzig wahre Umfeld allen Geldes? Nein, die Börse mit ihren tausenden Firmentiteln und Milliarden aufgeblähter Wertpapiere ist ganz klein und hilflos. Zum Beispiel, wenn ein grippeähnliches Virus daherkommt und in einen Ballon sticht, in dem ganz viel Luft und Psychologie drin ist, aber leider nur ganz wenig Substanz. Und nur deshalb konnten innerhalb von Tagen sämtliche Kurse abstürzen, ja in Deutschland, Amerika, Japan, ja und am wenigsten noch in China. Ja, Amerika hat es ja besonders schlimm erwischt und dazu hat es auch tapfer beigetragen, wenn es jetzt um Milliardenentwertungen großer Börsentitel geht. Dieses Land, das oft ja kaum mehr laufen kann vor Stolz und Patriotismus und Bessersein im ewigen knallharten Wettbewerb der Welt, dieses Land ist ja bei Fondsmanagern sehr beliebt mit den ETFs. Auf den Dow Jones, auf den MSCI USA oder auf den S&P 500. Was der Kleinanleger nun aber nicht weiß, wenn er sein Geld in solche ETFs steckt, er investiert in durch und durch getürktes Wachstum. Nennen wir es mal in Anlehnung an Donald Trumps Lieblingsvokabel Fake Growth. Warum das so ist, das zeige ich manchmal im Finanzseminar anhand beeindruckender Charts. Und auf denen werden Firmen gelistet, die ganze Indizes maßgeblich durch ihre schiere Kapitalkraft bewegen können. Apple zum Beispiel. Das Unternehmen mit den schlauesten Schlawinern in der Führungsebene. Apple ist Spitzenreiter im Aufkauf eigener Aktien. Und das nicht einmal mit eigenem Geld, sondern mit geliehenem Geld, weil es ja so billig ist. Also ohne, dass auch nur ein Fingerbreit Wertschöpfung entsteht, wird der Kurs vom eigenen Unternehmen nach oben manipuliert. Denn in Amerika gilt nun mal, the winner takes it all. Man sieht sich gern an der Spitze der weltgrößten Unternehmen und durch eine höhere Börsenbewertung kommt man auch leichter an weiteres, noch billigeres Geld ran. Ich meine nun, seit Mitte Februar 2020 hat die Aktie ein Drittel ihres Wertes verloren. All die mit Luftgeld finanzierte Eitelkeit hat also einen argen Dämpfer bekommen. Das Jammern ist trotzdem groß. Ja, ist das der Marktplatz, an dem man sein Geld sicher aufgehoben weiß, wenn es nicht nur Spielball von Viren ist, von Zinsentscheidungen, von Trump-Irritationen, sondern zu schlimmer Letzt auch von der Eitelkeit einiger Unternehmensmanager? Da wird man auch ohne Virus von einer regelmäßigen Gesundschrumpfung in der Zukunft ausgehen müssen. Und das kostet den eigenen Vermögensaufbau das, was am kostbarsten ist, weil man es unwiederbringlich verlieren kann. Klar, natürlich wird das Leben weitergehen und die Kurse werden auch wieder steigen. Nur Energie kann schlagartig entweichen, wird aber nur langsam aufgebaut. Und das haben sich natürlich die anders vorgestellt, die 15 Jahre in ihren börsennotierten Fonds eingezahlt haben und 5 Jahre in die verschiedensten ETFs, am besten noch allein von Computern gesteuert, um die Kosten niedrig zu halten. Ja, und irgendwann werden sie da auch wieder ankommen, zu den Kursen, zu denen sie eingestiegen sind, wo sie mal mit ihren Vermögenswerten gestartet sind, vielleicht sogar inflationsbereinigt, was ja schon eine Leistung wäre. Aber sie haben da nichts vermehrt, aber haben auch nichts verloren, oder? Doch. Sie haben einen der mächtigsten Renditefaktoren verloren, der im Gegensatz zu finanziellen Verlusten auch nie aufgeholt werden kann, nämlich Zeit. Was ich mit dem Ganzen sagen will und zu überdenken auffordere: Ohne Zweifel haben die Börsen ihre Berechtigung und spielen eine mächtige Rolle im Gefüge der Finanzwelt. Doch ich sehe in den letzten Jahrzehnten eine Tendenz, die mich wirklich stutzig macht, so stutzig wie der Umgang der Zentralbanken mit unserem Geld. Je mehr Sinn und Wert unseres Geldes ausgehöhlt wird, desto mehr davon muss produziert werden, damit Geld als Tauschmittel weiterhin funktioniert. Und je mehr Sinn und Wert der Börse als Handelsplattform ursprünglich für echte Werte ausgehöhlt wird, desto mehr ahnungslose Anleger werden ihr zugeführt, um das Spiel am Laufen zu halten. In wenigen Jahren ist deshalb das Geschäft mit ETFs von ein paar hundert Millionen auf ein paar hundert Milliarden Dollar angewachsen. Und wenn das Spiel weitergehen soll, die nächsten 15 Jahre, dann müssen es bald Billionen sein. Nun, die ganz Großen der Finanzwelt spielen dieses Spiel seltsamerweise nicht mit. Und wenn dann mit weniger als 1% ihres Kapitals. Das hat mir vor einigen Jahren zu denken gegeben. Und wenn die Börse mit ihrem ewigen Wachstumsversprechen die einzige liquide und renditestarke Plattform unserer Welt ist, warum beteiligen sich die billionenschweren Anleger so gut wie nicht daran, diesen Luftballon aufzublasen? Also Platz und Möglichkeit gäbe es genug, denn Amazon und Jeff Bezos verkraften auch einen Börsenwert von 2 oder 4 Billionen Dollar. Und vor allem 4/5 aller Unternehmen weltweit sind ja noch gar nicht an der Börse gelistet. Was wäre da noch für ein Potenzial? Und trotzdem, welches Spiel spielen die ganz Großen in unserer Finanzwelt und in unserer Welt überhaupt? Wer sind die, denen auch in schwierigsten Zeiten der Ebbe die Badehose tadellos sitzt? Wer sind die, die den Unterschied zwischen Erreger und Milieu sehr gut kennen? Ganz einfach, weil sie jeden Tag entscheiden, wie das Milieu aussieht. Und was ist nun meine Antwort auf die Frage, die mir zu Beginn dieser Podcast-Reihe per WhatsApp gestellt wurde? Ich darf nochmal zitieren. Andreas, die Märkte kotzen ab. Haben wir plötzlich die große Depression? Wie geht es dir im Moment mit den Sachen, die du hast? Die Antwort auf diese Frage findet ihr im letzten Teil dieser Podcast-Reihe. Bis dahin.